30 Jahre später, nachdem wir die Lesung gehört haben. Ich meine natürlich das, was Zacharias gesagt hat, was Stefan vorgelesen hat, wo er Gott gepriesen hat und sagte: Mensch, wir alten Leute haben noch ein Kind bekommen. Zacharias, der Vater, und Johannes, der Sohn. Und Johannes, der Täufer, von dem ist heute der Predigttext, beziehungsweise über ihn, aus dem Lukas-Evangelium. Und ich lese aus dem Kapitel Nummer 3, im dritten Kapitel, die Verse 2 bis 18. Und es war unter dem hohen Priestertum von Hannas und Kaiphas, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte Jesajas, des Propheten: Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Jedes Tal wird aufgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Krumme wird zum geraden Weg und die Holprige zur ebenen Straße werden. Und alles und alle Menschen werden das Heil Gottes sehen. Er sprach nun zu den Volksmengen, die hinausgingen, um von ihm getauft zu werden: Schlangenbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Umkehr, der Buße würdige Früchte, und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Volksmengen fragten ihn und sprachen: Was sollen wir denn tun? Er beantwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Unterkleider hat, teile dem mit, der keines hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch die Zöllner, um getauft zu werden. Und sie sprachen zu ihm: Lehrer, was sollen wir denn tun? Er aber sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Es fragten ihn aber auch Soldaten und sprachen: Und wir, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemand Gewalt und erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Sold. Als aber das Volk in Erwartung war und alle in ihrem Herzen wegen Johannes überlegten, ob er nicht etwa der Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach: Ich zwar taufe euch mit Wasser, es kommt aber ein Stärkerer als ich, und ich bin nicht mal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Seine Wurfschaufel ist in seiner Hand, und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Indem er nun auch mit vielen anderen Worten ermahnte, verkündigte er dem Volk gute Botschaft. Wenn ich mich vorbereite auf einen Wettkampf, dann muss ich auch nicht trainieren. Das weiß jeder, der Sport in irgendeiner Sportart tätig ist. Wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet, dann muss man viel lernen. Und wenn man sich auf ein Fest vorbereitet, dann zieht man sich zumindest schick an und brezelt sich irgendwie auf. Aber wie bereitet man sich denn vor, wenn es heißt, der Messias kommt? Das war das Thema von Johannes dem Täufer. Er wusste: Ich bin gesandt in die Wüste. Nicht in die großen Städte, nein, er geht nicht in die Städte. Die Leute kommen zu ihm aus Jerusalem herab an den Jordan und er predigt. Eigentlich keine Botschaft, die so locker reingeht. Alles ist gut, alles ist schön, Gott hat euch lieb. Er hat gesagt: Kehrt um. Die Leute kehrten ja schon um und sagten: Du taufst, das ist also kein jüdisches Reinigungsbad, was es früher gab, sondern du taufst und dann sind unsere Sünden vergeben vor Gott, wirklich? Und das war's? Und wirklich vergeben, das konnte so ein jüdisches Reinigungsbad nicht bewirken. Das war schon was Neues. Und irgendwie merkten die Leute: Tja, wenn der Messias kommt, dann wird er wahrscheinlich nicht auf mich zukommen und mir auf die Schulter klopfen und sagen, hey, schön, dass du da bist, alles okay mit dir. Irgendwo der Eindruck, ich muss mich, glaube ich, vorbereiten. Irgendwie, da gibt es doch vielleicht Dinge in meinem Leben, die schon mehr oder weniger vielleicht nicht so gut sind und man sie auch Schuld nennen könnte. Und das wäre vielleicht ganz gut, wenn der Messias kommt, wenn Gott Gericht hält, dass ich irgendwie Vergebung bekomme, dass, wenn ich mal neu anfangen könnte, das wäre eigentlich gut. Und in diesem Bewusstsein kamen die Leute raus, bei Johannes gibt es einen Neuanfang. Oder auf Neudeutsch, da wird alles auf Reset gedrückt. Nochmal neu starten. Nichts Altes mehr dabei, keine Altlasten. Einmal untertauchen und wieder hochkommen. Und alles ist auf Reset, auf Null gedrückt. Und ich kann auch mal neu anfangen. Und jetzt kommt Johannes und sagt, hey, ihr Schlangenbrut, wird euch denn erwiesen, hierher zu kommen? Euch, was macht euch denn so sicher, dass ihr aus Gottes Gericht gut rauskommt? Die Leute waren etwas betreten. Bringt, woher soll ich wissen, dass ihr es ernst meint? Und er wollte Beweise, Johannes. Bringt nun Früchte, Werke, die deutlich machen, dass ihr es mit eurer Umkehr auch ernst meint. Das wollte er ihm sagen. Woran wird das ernst? Dass ihr wirklich sagt, okay, nicht einfach nur vergib mir und morgen mache ich weiter wie bisher und dann gehe ich vielleicht mal wieder hin zu Johannes und sage, vergib mir, Johannes, tauf mich nochmal und dann geht wieder alles so weiter wie bisher. Nee, so soll es nicht weitergehen. Bringt nun Werke, die deutlich machen, ihr meint es wirklich ernst. Aber was sind denn nun diese Werke? Und denkt ja nicht, dass ihr sagen könnt, naja, ich bin ja Israelit. Ich bin ja ein Nachkomme Abrahams, Abrahams Kind sozusagen. Und Gott liebt ja sein Volk und Gottes Volk ist erwählt. Und Zugehörigkeit allein macht ja nicht den wesentlichen Punkt aus. Das macht Johannes deutlich. Gott könnte sich sogar aus irgendwelchen Steinen Kinder erwecken. Er könnte an euch Menschen vorbeigehen. Das kennen wir, glaube ich, so ein bisschen ähnlich. Ich komme aus einem guten Elternhaus. Meine Mama ist immer treu zur Kirche gegangen. Das muss doch auch was zählen bei Gott, oder? Das muss doch reichen, wenn ich aus gutem Hause komme. Aber Gott guckt nicht auf dein gutes Haus und ob deine Eltern gläubig waren, sondern Gott guckt auf dich, wie es um dein Herz bestellt ist. Ob du glaubst. Nicht die anderen. Du. Es kommt auf dich an. Und die Leute fragen, was sollen wir denn tun? Und Johannes sagt so Dinge, die eigentlich ganz naheliegend sind. Wenn du zwei Unterkleider hast, die haben damals zwei Unterkleider gebraucht, wenn sie nachts draußen übernachteten. Und du siehst, dass einer eins zu wenig hat, denn gib ihm einfach das, wenn er draußen übernachtet, der wird sonst frieren abends. Und wenn du Speise hast, du bist unterwegs und hast ein bisschen mehr Proviant und andere Leute sind auch unterwegs und haben nicht so viel zu essen, gib ihnen einfach was ab, was naheliegend ist. Und die Zöllner, was sollen wir denn tun? Die wussten ja nun, dass sie Kollaborateure sind mit der römischen Besatzungsmacht und deshalb schon mal schlecht angesehen im eigenen Volk. Und sie hatten die Freiheit, mehr zu nehmen, als ihnen verordnet war. Das heißt, sie konnten Geld scheffeln. Sie konnten krumme Dinger drehen. Und die Leute waren ihnen ausgeliefert am Stadttor. Du bezahlst mir mehr. Und keiner konnte was dagegen sagen. Die waren verhasst. Aber selbst die merkten, unser Leben ist, glaube ich, das ist nicht so ein gutes Spiel. Und wenn wir mal vor Gott stehen, dann findet er das wahrscheinlich nicht super. Ich glaube, ich muss umkehren. Und was sollen wir tun? Sprachen die Zöllner dann. Nehmt nicht mehr, als euch verordnet ist. Manchmal denkt man ja, wenn ich es ernst meine, dann müsste ich ja einen ganz anderen Beruf ergreifen. mit dem Glauben ernst meine. Krankenschwester, Missionar oder Pastor oder irgendwas ganz Soziales. Nee, das ist gar nicht das, was gemeint ist, sondern dort, wo du bist, in deinem Beruf. Sei ehrlich. Das sagt er zu den Zöllnern. Nimm nicht mehr, als dir aufgetragen ist. Schreib nicht noch mehr auf die Rechnung, als du gemacht hast. Sei ehrlich bei der Steuererklärung. Und wenn du was verkaufst, dann sag, das Auto hat schon einen Unfall gehabt, auch wenn es wieder super überlackiert wurde. Und wenn du was bei eBay reinstellst, dann sag, wo die Schwachstellen sind und mach nicht nur Bilder von den schönen Seiten deines Gegenstandes. Es gibt so viele Dinge, die wir ganz einfach machen können, aber das kostet uns so viel. Mein ehemaliger Anleiter, Probst Kramer, hat eine Digitalkamera und die ist ihm kaputt gegangen. Und er ging ins Geschäft und fragte, ja, kann man da noch was machen, Garantie? Ist gestern abgelaufen, Garantie. Ah, es macht nichts, das können wir ändern. Dann machen wir, halt, stopp. Das will ich nicht, sagte er. Die Garantie ist abgelaufen, dann ist sie abgelaufen. Und wenn es gestern war? Ja, meine Güte, einen Tag und so weiter. Das ist der Firma doch egal und überhaupt. Geht es wirklich um Geld? Oder um Geradlinigkeit und Aufrichtigkeit? Wer im Kleinen treu ist, ist auch im Großen treu. Wer im Kleinen untreu ist, ist auch im Großen untreu. Das merken wir bei Politik, bei Politikern. Wenn wir in anderen Systemen sind, alle kämpfen sie mit Korruption. Wir ja auch in Deutschland. Aber woanders ist es noch eine ganz andere Nummer. Die kriegen das überhaupt nicht raus. Fast nicht. Und deswegen wird es mit der Wirtschaft auch oft in diesen Ländern nichts. Immer wieder die nächste Generation wieder gegen Korruption, gegen Korruption. Und wenn sie selbst an der Macht sind, sind sie vom gleichen Virus befallen. Und es ändert sich nichts. Das ist die Schwierigkeit. Das ist gar nicht so ganz leicht. Und die Frage, die man sich bei solcher Sache stellen muss, hier geht es vielleicht um 200 Euro für eine Digitalkamera, aber im Moment, was ist dir dein gutes Gewissen wert? Weniger als 200 Euro, sodass du sagst, ich will das Geld lieber einstreichen? Was ist dir dein gutes Gewissen wert? Nur so wenig? Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Und die Soldaten, das ist ja nun ganz schlimm. Die Gewalt, die ja nun andere Leute eventuell umbringen müssen und irgendeinem Befehlshaber folgen müssen. Und Johannes spricht zu ihnen, tut anderen Menschen keine Gewalt an. Missbraucht eure Gewalt nicht gegen andere Leute. Erpresst sie nicht. Die haben nicht viel Sold bekommen. Und das gleiche Spiel haben wir heutzutage auch. Dass Soldaten in anderen Ländern, die kommen einfach an hier, ich habe einen guten Grund, warum du mir jetzt dein Geld gibst. Ich habe eine Kalaschnikow mit einem vollen Magazin. Ich glaube, das ist überzeugend, oder? Und dann zahlst du. Das ist, manchen afrikanischen Ländern gibt es eine Polizeikontrolle, irgendwo ganz wild, und die halten einfach die Hand auf. Und sagen, ja, du musst mir schon Geld zahlen, wenn du weiterfahren willst. Die haben einfach zu wenig Sold. Und dann ist die Versuchung natürlich groß. Selbst in München gab es das, bei Polizeiangestellten, die nicht so viel Geld haben, dass sie sich da vernünftig, dass sie auch in der Innenstadt irgendwo da leben können, dass sie anfällig werden für Korruption. Hey, wir sind Dealer, drückt da mal ein Auge zu, dann geben wir doch ein bisschen Geld. Deshalb ist es so wichtig, dass Leute in solchen Ämtern genug Geld bekommen, dass sie nicht anfällig werden gegen Korruption. Das trifft uns alle. Da brauchen wir gar keine Soldaten und keine Zöllner sein. Wo wir die Möglichkeit haben, da können wir die Macht auch leicht missbrauchen. Ich bin jetzt der Chef von der Abteilung und da kann ich mir schon einige Dinge vielleicht jetzt rausnehmen, die sich andere nicht rausnehmen können aus der Firma. Auch dort, was ist mir mein gutes Gewissen wert? Johannes, bist du vielleicht der Messias, der Retter, der von Gott gesandt ist, Gottes Sohn, der Menschensohn? Die Frage stand auf einmal im Raum. Und er sagt, ihr liegt völlig falsch. Ich taufe euch nur mit Wasser. Aber nach mir wird einer kommen, dem bin ich nicht mal wert, nicht mal würdig, die Schuhe zuzumachen. Der wird viel größer und viel stärker sein als ich. Sprach von Jesus, den er bis dahin noch nicht gesehen hatte. Aber der zeitgleich mit ihm sozusagen Zeitgenosse war. Der wird euch taufen, nicht nur mit Wasser, der wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Jetzt haben wir heute gerade eine Taufe gehabt, das war mit Wasser. Aber es war nicht die Taufe des Johannes. Die Taufe des Johannes war ein Zeichen, ich kann neu anfangen. Ich kehre um, meine Sünden sind mir vergeben, Reset, neue Chance. Das ist aber etwas, was ich machen kann. Da kann ich Leute auffordern, ändere dein Leben. Das Problem ist, wenn wir da stehen bleiben, gehen wir irgendwann. Weil wir merken, dass diese Dinge gar nicht so ganz leicht sind. Dann muss es nicht erst Silvesterabend sein. Nächstes Jahr verspreche ich, kein Alkohol mehr vor 8 Uhr morgens zu trinken. Und dann fängt man schon an und merkt, das ist gar nicht so ganz leicht, was ich mir da so vornehme. Bei der Taufe des Johannes war es diese Entscheidung, ja, ich will mein Leben ändern. Aber das ist nicht leicht. Und was ist jetzt die Taufe mit dem Heiligen Geist? Mit Feuer? Das ist die Kraft, die wirklich Veränderung bewirkt. Das ist dort, wo wir unser Lebenshaus aufmachen und sagen, Jesus, komm du rein, denn ich schaffe es nicht. Mit den guten Vorsätzen, mit dem Alkohol vor 8. Ich schaffe es nicht. Das ist die Veränderung, die nur Gott wirken kann. Und wenn wir immer da stehen bleiben und bei uns selbst sagen, ich muss ein besserer Mensch werden, ich muss aufrichtiger werden, ich brauche ein gutes Gewissen, ich bin der Zöllner, der Soldat und das muss ich machen, der wird immer über kurz oder lang, dem wird der Sprit ausgehen, die Kraft ausgehen. Wir brauchen die Taufe mit dem Heiligen Geist. Taufen wir denn jetzt nochmal? Ist der jetzt Heiliger Geist in der Schale oder Feuer vielleicht? Es sind Bilder. Ich kann das nicht machen, den Heiligen Geist. Aber ich kann nur mein Lebenshaus aufmachen und sagen, komm, Heiliger Geist, Jesus, komm in mein Leben. Veränder mich und gerade an den Punkten, wo ich das aus eigener Kraft so gar nicht schaffe. Aber ich glaube und traue dir das zu, dass du das in meinem Leben schaffst. Nimm meine Ungeduld, mein Geiz, meine Unbarmherzigkeit. Es gibt die Früchte des Heiligen Geistes. Da wird aufgezählt, was Gott in uns alles machen kann. Und wenn man das liest, sagt man, okay, da bin ich vielleicht noch ein bisschen weit von entfernt. Aber die Frage ist nicht, wie weit du entfernt bist, sondern ob du das im Glauben annehmen kannst. Ob du dich dem aussetzen kannst und sagst, Herr, ich bin geizig. Herr, ich bin ungeduldig, ich bin oft lieblos. Aber verändere mich durch deinen Heiligen Geist. Ich gebe dir freie Bahn. Ich habe versucht, die krummen Wege in meinem Leben gerade zu machen. Aber jetzt komm du und mach du das Krumme in meinem Leben gerade. Denn ich schaffe das nicht alleine. Und gib mir Feuer, dass die nicht dich die Kraft ausgeht, sondern Feuer im Herzen. Gib mir Feuer, das mich verändert, das mir Wärme gibt, aber auch das Feuer, das Dinge wirklich verbrennt, die in meinem Leben nicht gut sind. So wie man Gold läutert im Schmelztiegel und alles, was da nicht reingehört, das verbrennt. Und nachher hat man reines Gold. Ich will mich diesem Feuer Gottes aussetzen. Herr, verbrenn die Dinge, die nicht gut sind in meinem Leben. Nimm sie raus, schmelz sie weg. Da können wir nur darum beten, dass Gott uns verändert. Aber es ist auch die Frage, ob wir das wollen. Der Wille, das war bei der Taufe des Johannes. Das Öffnen für Gottes Geist dass Gott an uns wirklich wirkt und Veränderung wirkt, da können wir nur zu einladen. Aber Gott sagt, ich werde den Heiligen Geist jedem geben, der darum bittet. Ich werde denjenigen verändern, der darum bittet. Es liegt an uns, ob wir das wollen. Amen. Lass uns beten. Jesus, danke, dass du uns ernst nimmst und dass du uns auch ernst nimmst in dem, was wir wollen. Herr, du fragst uns und rufst uns in die Entscheidung. Aber du siehst auch unsere Unvollkommenheit, wo wir immer wieder scheitern. Und da fragst du uns, ob wir dir zutrauen, dass du uns verändern kannst. Gerade bei Dingen, die uns schon so lange leid sind, die uns nerven. Jesus, gib uns diesen Glauben, dass du das tun kannst. Gib uns den Glauben und den Schritt des Glaubens, dass wir dich in unser Lebenshaus lassen, sodass du da aufräumen kannst, uns verändern kannst. Herr, dass wir so werden, wie du uns gedacht hast. Danke, dass das bei dir möglich ist. Amen.